So, guten Morgen. So, auch ich begrüße euch ganz herzlich in Jesu Namen für alle unsere Gäste. Mein Name ist Peter Unsinn und ich bin der Pastor dieser Gemeinde. So, ich habe das Vergnügen, dass ich die ganzen Ferien da bin und nicht in Urlaub fahren muss und weite Reisen machen muss und Sonstiges, sondern dass wir diesen Sommer einfach mal da sind und dann etwas zeitversetzt im Herbst dann erst nach Chile fliegen und unsere Enkel dort besuchen. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich viermal hintereinander predige, dann kann ich eigentlich auch mal eine Predigtreihe machen und die möchte ich heute beginnen. So, mein kleiner Freund ist wo? Und zwar bin ich so vor den Ferien irgendwie über den Jakobusbrief gestolpert und habe dann angefangen, den zu lesen und dachte mir, also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über den Jakobusbrief gepredigt habe und ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Predigt über den Jakobusbrief gehört habe. Und je mehr ich dann so kreuz und quer las, dachte ich, Mensch, das ist ein Brief, über den kann man doch auch mal sehr gut predigen. So, zu diesem Brief gibt es auch natürlich auch hunderte, wenn nicht vielleicht tausende von Büchern, die sich damit beschäftigen, was ist die Situation und alles gewesen. Das möchte ich euch nicht antun, aber der Roland Werner hat eine gute Übersetzung oder Übertragung des Neuen Testamentes gemacht, die heißt das Buch. Und da schreibt er auch immer vor den einzelnen Büchern sozusagen so eine sehr gute, knappe Zusammenfassung, um was geht es denn eigentlich in diesen Briefen. Und ich habe gedacht, bevor ich euch jetzt irgendwelche theologische Theorie da antue, das, was er da geschrieben hat, fand ich fast sehr gut zusammen. Jakobus, ein Bruder von Jesus, ist der Verfasser dieses Briefes. So berichten es zumindest frühe Überlieferungen. Als Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem hat er viel erlebt. Gewaltige Aufbrüche, Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, Heilungen, Zeichen und Wunder. Ein unglaubliches Gemeindewachstum. Aber er hat auch das andere erlebt, immer neue Verfolgungen der Christen und 62 nach Christus hat er selbst den Tod für seinen Glauben erleiden müssen. Innerhalb der Gemeinde erlebte er Konflikte, Kontroversen und Spaltungen hautnah mit. In all dem wurde ihm klar, nicht nur die Worte zählen, die einer sagt, sondern was er tut. Taten, die betont Jakobus. Taten als Ausdruck des Glaubens im Alltag muss sich der Glaube bewähren, das ist ihm wichtig. Jakobus packt dabei durchaus heiße Themen an, Reichtum und Armut, Versuchung, Wahrheit und Lüge, Selbstsicherheit oder Gottvertrauen, Unrecht oder Gerechtigkeit, Streit, Eifersucht und Neid, Gebet für die Kranken, Umgang mit den Schwachen, gegenseitiges Bekennen von Schuld. Der Brief von Jakobus ist ein Wegweiser für praktische Nachfolge und er erinnert uns daran, bei Jesus waren Worte und Taten identisch. Bei uns sollte es nicht anders sein. Glaube mit Kopf und Herz, mit Hand und Fuß, mit Wort und mit Tat. So finde ich, ist der Jakobusbrief in wenigen Sätzen schon mal ganz toll zusammengefasst. Wer es nachlesen will, das Buch heißt diese Übersetzung. So, was hat das denn für einen Bezug zu uns? Ich habe das mal genannt, die Inflation der Worte. oder auch die Kluft zwischen Wort und Tat. Und ich glaube, damit ist der Jakobusbrief ein höchst aktueller Brief, weil wir ja genauso in einer Zeit leben, wo wirklich es eine Inflation der Worte und der Informationen gibt. Ja, egal wo wir hinschauen, ob wir das über Medien, die noch in Print funktionieren, oder über Internet und in der ganzen Breite der digitalen Medien wahrnehmen, werden wir von einer Flut der Worte und auch der Wahrheiten oder angeblichen Wahrheiten oder der Fakes oder Nicht-Fakes überrollt. Und Jakobus interessierte zu seiner Zeit und für die Gemeinden oder die Gemeinde, die er im Blick hatte, das, was er beobachtete, nämlich, dass sich zwischen den Worten, die gesprochen wurden, und den Taten eine große Kluft aufgetan hat. Und ich glaube, das ist höchst aktuell und heute nicht anders. Wir haben viele Worte, allein wenn wir jetzt in unserem christlichen Spektrum uns das anschauen, ja, was wir an Büchern, an Konferenzen, an Streams und Videos und Podcasts und was immer, was wir uns da runterziehen können, dann haben wir eine Flut von Worten. Die Frage ist nur, sind die Taten, die wir selbst leben oder vielleicht auch die, die es verkünden, sind die den vielen Worten entsprechend? Und manchmal ist es ja so, wenn man so ein Text von so einem Brief dann einfach mal durchgeht und so auf bestimmte Dinge achtet, dann fällt einem auf einmal auf, wie sich sozusagen Themen häufen. Und wenn man das beim Jakobusbrief macht, dann und einfach mal von vorne nach hinten stur durchgeht und mal guckt, wo geht's um Wort, ja, um Gottes Wort, um Menschenwort, dass das in einer riesen Fülle vorkommt. Also, erste, was erwähnt wird, da geht's darum, und das beschreibt ja immer irgendwie sozusagen, das lässt das Gemeindemilieu fühlen. Also, er sagt, ihr sollt nicht immer sofort zu allem Ja sagen oder etwas sagen und dann noch dabei gleich zornig werden, wenn es sozusagen nicht nach eurer Meinung oder eurem inneren Duktus ist. Er sagt, ihr hört Gottes Wort, wie Leute, die sich in dem Spiegel anschauen, aber dann geht er weg und dann habt ihr alles wieder vergessen. Also ihr hört Gottes Wort, aber keine Konsequenzen folgen daraus. Dann macht er ein Beispiel und sagt, ihr wertet, wenn Leute reinkommen. Ja, da kommt ein Reicher in toller Kleidung, im fetten goldenen Ring rein und ihr sagt, ach, setz dich doch bequem hier hin. Und dann kommt der arme, zerlumpte und ihr sagt, ach, da hinten hinter der Technik, da ist noch Platz für dich. Also er sagt, ihr wertet mit euren Worten. Er sagt, ihr sprecht Glaubensworte aus, aber es gibt keine Taten dazu. Ihr glaubt, dass ein Gott ist, aber es ist eine Theorie, eine Theologie und es folgt nichts draus für euer Leben. Und er sagt, sehr interessant für diese Gemeinde, ihr habt viele, die gern Lehrer sein wollen. Also viele, die sich drum reißen, hier vorne zu stehen, übertragen und dann endlich mal die Wahrheit zu sagen. Natürlich immer die Wahrheit, die man selber auf dem Herzen hat. Und tatsächlich scheint es in dieser Gemeinde so gewesen zu sein, dass das Lehren in einer sozusagen aufstrebenden Mittelschicht, die diese Gemeinde war, das Profilierungsmerkmal war, ja. Wer dort vorne stehen und was lehren konnte, ja, und das da richtig gut drin war sozusagen, der galt etwas. Dann sagt er, obwohl er so viel lehren wollt, seid ihr die Leute, die die eigene Zunge überhaupt nicht im Griff haben. Ihr lobt Gott, toller Lobpreis, und ihr flucht den Menschen kurze Zeit später. Er sagt, werdet Leute, er macht's positiv, aber daraus kann man schließen, wahrscheinlich war es andersrum nicht so. Ihr seid nicht bereit, euch etwas sagen zu lassen. Er formuliert es positiv. Werdet Leute, die bereit sind, sich etwas sagen zu lassen. Und er sagt, was Worte betrifft, ihr redet schlecht übereinander, ihr macht einander über, ihr verurteilt euch, ihr richtet euch. Und er sagt, ihr prahlt mit dem, so als Gott, ob es Gott nicht gäbe mit dem, was er vorhat. Das ist ein schönes Beispiel, wo wir sagen, ja, wir wollen sozusagen Geschäfte machen und dieses und jenes. Und er sagt, ja, so Gott will und ihr lebt, werdet ihr das machen. Und anscheinend gab es auch eine Tendenz, viel zu schwören beim Himmel und bei der Erde und sozusagen die eigenen Worte nochmal mit irgendwelchen Dingen ringsrum zu bekräftigen. So, und wenn man sich das jetzt mal in Kombi anschaut, dann fällt einem auf, die Worte und der Umgang mit den Worten, mit Gottes Wort, mit der Umsetzung von Gottes Wort, zueinander, miteinander, was da an sozusagen Leben und Beziehung mitschwang, das war in dieser Gemeinde ein echtes Problem. Die Tendenz war wohl, dass Glaube in der Gemeindesituation, die Paulus da anspricht, im Schwerpunkt bedeutete, Jakobus dort anspricht, Glaube bedeutet, die richtigen Inhalte zu wissen. Also das Entscheidende war, dass er deutet das an mit dem einen Gott. Ja, also da gab's vielleicht sozusagen eine Betonung nochmal der Lehre, Gott ist einer. Und wer das wusste und richtig erklären konnte und entfalten konnte, der galt etwas. Also Glaube bedeutete, die richtigen Dinge vielleicht auch möglichst wortgewandt irgendwie sagen und erklären zu können. So, und jetzt im Kapitel 2 habe ich euch mal drei Verse rausgesucht, wo Jakobus sozusagen seine gegenteilige Sicht ziemlich krass zuspitzt. Welchen Nutzen bringt es, wenn jemand behauptet, dass er Glauben besitzt, aber die dazugehörigen Taten nicht ausführt? Noch härter, ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Und vergleichbar hart, genauso wie der Körper ohne Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die entsprechenden Taten tot. So, ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Am Mittwoch hatten wir ja den ersten Sommerhauskreis, Sommerinspirationen habe ich den mal genannt. Und da haben wir auch diesen Jakobustext gehabt. Und ich habe mal so eine einfache Grafik rausgegeben. Also, was glaube ich sozusagen, ist die eine Linie von minus 6 bis plus 6 und das andere, was davon lebe ich, von minus 6 bis plus 6. So, und dann habe ich gesagt, so, jetzt stuft euch einfach mal so generell ein. Ja, also wenn ihr so euren Glauben im Ganzen anschaut, wo würdet ihr sagen, wie stark fühlt ihr euren Glauben? Ja, wie stark ist es innerlich bei euch da? Also würdet ihr dir sagen, was weiß ich, minus 3, oh nee, ist eher so ziemlich mickrig bei mir, ja. Oder hier plus 6, also echt, ich bin da voll drauf und voll Feuer und voll Flamme. Sondern die zweite Frage, mal eine schnelle Einschätzung, was davon lebst du auch? Von dem, was du sagst, dass du alles glaubst. Also minus 6, na, gar nichts. Nur Worte, heiße Luft und keine Tat dahinter. Bis plus 6, wie Jesus, 100%ige Übereinstimmung von Wort und Tat. So, das könnt ihr dann auch mal machen. Ich gebe euch am Ende des Gottesdienstes ein kleines Kärtchen mit. Da habt ihr eine klitzekleine Zusammenfassung, die könnt ihr in euer Handy quetschen, die könnt ihr in euren Geldbeutel reintun. Da findet ihr zur Erinnerung diese Skala nochmal. Also da könnt ihr mal so euren Glauben global und dann gucken, ob ihr euch ganz positiv bei plus 5 einordnet oder bei +4, -3, also wie groß ihr subjektiv diese Kluft empfindet. So, bei diesem Mittwochhauskreis hat dann der Ralf Göckel berechtigterweise eingewandt, nein, natürlich muss man das eigentlich sozusagen in Untereinheiten anschauen. Ja, man muss sich sozusagen einzelne Bereiche seines Glaubens anschauen und dann sozusagen nochmal die Feinjustierung machen, um zu sehen, wo ist das vielleicht ziemlich übereinstimmend und wo klafft's auseinander. Also, könntet ihr zu Hause mit Jesus anfangen? Ganz klar, wir sind alle Christen, wir folgen Jesus nach und wir haben all diese Worte sozusagen, wo Jesus uns die Identität zwischen seiner Lebensgestalt und unserer zuspricht oder uns da hineinschickt. Und da können wir mal gucken, okay, was glaube ich da alles für richtig? Also ich finde es super, dass Jesus besitzlos war. In der persönlichen Anwendung bin ich dann schon etwas zögerlicher mit der Besitzlosigkeit oder mit dem Reduzieren oder vielleicht auch mal kompletten Weggeben von Besitz oder sonstigen Sachen. Oder Gott als Vater. Ja, bekennen wir alle. Doch wie ist es in der praktischen, der gefühlten Realität? Ja? Ist es da auch so, dass ich Gott wirklich als meinen Vater sehe und erlebe und ihm vertraue und das auch, ich sage jetzt mal, relativ ungetrübt ist von Zweifeln? Oder ist es in der Praxis dann so, dass ich denke, naja, vielleicht ist er eher doch so ein Rabenvater oder so wie mein Vater vielleicht war, wenn man einen nicht so idealen hatte oder gar keinen hatte und vielleicht ist er doch nicht so hundertprozentig vertrauenswürdig. Oder wie ist es mit dem Heiligen Geist? Natürlich sagen wir alle, an Pfingsten kam der Heilige Geist und jeder hat den Heiligen Geist und jeder wird von ihm ausgerüstet. Und da wissen wir, da gibt's die Gaben des Geistes, da gibt's die Fülle des Geistes, da kann man in Zungen reden oder in Sprachen übertragen, auslegen. Man kann vielleicht Wunder und Zeichen tun, man hat eine Gabe der Barmherzigkeit, alles Mögliche. Würden viele wahrscheinlich sagen, ja, glaube ich. Aber wie sieht's davon aus mit der Lebensskala? Oder Gemeinschaft? Auch hier wahrscheinlich kaum irgendein größerer Zweifel. Natürlich sagen wir alle, na klar, Gemeinschaft. Gott, Vater, Sohn, Dreieinigkeit, Gemeinschaft in sich. Jesus und seine 12 Jünger, Gemeinschaft. Gemeinde als Leib, natürlich Gemeinschaft. Der Weinstock und die Reben, natürlich Gemeinschaft. Aber wie sieht's denn dann im Lebensvollzug aus mit der Gemeinschaft, die wir leben? Ja, gibt's die? Wie gibt's die? Wie breit leben wir die? Oder Gebet und Vollmacht. Natürlich glauben wir alle, dass Gebet was bewegt. Wir glauben, dass Gott uns Vollmacht dazu gegeben hat. Aber was ist mein reelles Erleben oder dein reelles Erleben? Oder wie bist du dann in der konkreten Situation, wenn es um Gebet geht, du vielleicht innerlich so einen Push hast von Gott, so jetzt bet mal mit dem oder der. Was passiert dann? Oder Sünde und Befreiung. Natürlich wissen wir alle, dass Gott die Wege gibt, die Ziele, die zum Leben führen und dass Sünde alles daneben ist. Und trotzdem leben wir manchmal ganz munter oder mit schlechtem Gewissen in sündigen Verhalten und Strukturen drin. Wir wissen, dass es theoretisch Befreiung gibt, aber nehmen wir es wirklich in Anspruch? So, also so kann jeder von euch, wenn er das zu Hause mal durchspielen will, du kannst das mit deinen eigenen Bereichen, du kannst das mit deinem Lieblingsbibelvers, du kannst es mit der Bergpredigt machen, mit den 10 Geboten, mit dem Doppelgebot der Liebe, sich mal so einstufen sozusagen, was glaube ich da, wie wichtig ist mir das, wie stark ist es in mir und auch wenn ich mich mal anschaue, wie sieht's denn eigentlich mit dem davon Gelebten aus. So, jetzt möchte ich euch einen Text aus dem Jakobusbrief mal vorlesen. Weil der länger ist, habe ich nicht versucht, den jetzt hier auf die Grafik zu quetschen. Und ich gehe auch nicht auf alle Details dieses Textes ein, aber ich lese ihn euch jetzt vor. Also in der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Welchen Nutzen bringt es denn, Schwestern und Brüder, wenn jemand behauptet, dass er Glauben besitzt, aber die dazugehörigen Taten nicht ausführt? Kann denn solch ein Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester keine Kleidung und auch nicht genug zu essen haben und jemand unter euch zu ihnen sagen würde, zieht in Frieden weiter, zieht euch warm an und esst. Esst euch satt. Ihr würdet ihnen aber nichts von dem geben, was sie für ihren Körper brauchen. Was wäre denn dann der Nutzen davon? Genauso ist ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, in sich selbst tot. Aber vielleicht wendet ja jemand ein, der eine hat den Glauben, also ich zum Beispiel habe den Glauben, der andere kann seine Taten aufweisen, das ist doch gleichwertig. Nein, es ist nicht dasselbe. Versuch doch, mir deinen Glauben zu beweisen, ohne die dazugehörigen Taten. Das geht natürlich nicht. Ich aber kann dir meinen Glauben aufgrund meiner Taten zeigen. Du glaubst also, dass es nur einen Gott gibt. Da hast du recht. Selbst die gottfeindlichen Mächte glauben das und zittern dabei vor Angst. Wann willst du, eingebildeter Mensch, endlich einsehen, dass der Glaube ohne die daraus folgenden Taten bedeutungslos ist? Ist Abraham, unser Stammvater, von Gott nicht letztlich aufgrund seiner Taten als gerecht erklärt worden, als er Isaak, seinen Sohn, auf den Brandopferaltar legte? Du siehst an diesem Beispiel, dass sein Gottvertrauen mit seinen Taten zusammengewirkt hat und dass der Glaube erst durch die Taten ganz zum Ziel kommt. Und so wurde dann auch die Aussage in Gottes Buch erfüllt, die lautet: Abraham hat auf Gott vertraut und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar als Freund Gottes bezeichnet. Ihr seht also, dass der Mensch aufgrund seiner Taten als gerecht bezeichnet wird und nicht aus dem Glauben allein. Es ist doch genauso wie bei Rahab, der Prostituierten. Sie wurde aufgrund ihrer Taten als gerecht angesehen, denn sie nahm die Boten des Volkes Israel bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. So folgt aus alledem, genauso wie der Körper ohne Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. So, ich greife jetzt aus diesem Text zwei der Beispiele auf. Das erste ist diese Stelle, da ist jemand offensichtlich vor Augen. Also da geht's jetzt nicht um irgendeine Theorie oder sonst was, sondern das erste Beispiel, da macht er eins, da geht es um die Dinge, die sind offensichtlich vor Augen. Also ich sehe, da sitzt jemand, nehmen wir mal die Marion hier, in abgerissenen Kleidern. Und man sieht, dass ihr das Geld fehlt, um sich neu auszustatten, selbst bei Kick oder sonstigen. Und dann wisst ihr vielleicht noch mehr von ihr, dass es auch ansonsten knapp ist. So, es ist euch offensichtlich vor Augen. Was tut ihr? Warme Worte, Maja. Der Herr segne dich. Er schenke dir, was du brauchst. Er fülle dich mit allem, was du nötig hast. Erfülle dein Konto. Amen. Natürlich, das ist auch schon mal nett. Oder gut, wenn es ein ernst gemeintes Gebet ist. Aber Jakobus zitiert hier, das ist natürlich gleichzeitig auch widersinnig. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, zu sagen, ich glaube an Gott, den Barmherzigen, den Versorger der Witwen und der Waisen. Und dann steht mir die konkrete Situation direkt vor Augen. Und die ist nicht in Afrika und die ist nicht in Südamerika und die ist nicht in Indien oder sonst wo, wo man immer sagen kann, ah ja und so, sondern die ist mir direkt vor Augen. Und ich ignoriere es einfach. Warum auch immer. Ja, ich sage in meinem Kopf meinetwegen, na, Gott wird sich schon drum kümmern. Er wird es schon machen. Ja, Gottes Zuständigkeit. Irgend so ein verrücktes Gedankengebäude. Da sagt Jakobus, wenn ihr so drauf seid, dann gilt ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Wenn ich versuche, mal mit meinen Worten zusammenzufassen, Glauben heißt, Gottes offensichtlichen Willen Taten folgen zu lassen. Ich weiß natürlich, und ich bin da selber nicht frei von der Versuchung, dass speziell wir Deutschen natürlich auch dazu neigen, alles gleich immer zu problematisieren, ja, und in die Fragen, die es dazu natürlich auch gibt und was man dazu auch noch sehen muss und bedenken muss und die ganzen anderen biblischen Belege, die es auch gibt und all sowas und dass die Jerusalemer Gemeinde ja auch gegen die Wand gefahren ist, weil die so Gemeinschaft gelebt haben und so freigebig waren und solche Sachen. Natürlich sind wir immer gleich dabei mit dieser sozusagen dem Weg ins Detail. Aber Jakobus sagt, es gibt Dinge, Leute, die sind ganz offensichtlich. Ja, und da gibt's ganz offensichtliche Worte Gottes dazu. Ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz offensichtlich. Und wenn der Nächste dann ganz zunächst ist, dann ist die Frage, warum nicht handeln, wenn es mir möglich ist. Also das Erste, ganz Einfache, und ich bitte euch auch, wenn ihr dem zu Hause mal nachdenkt, weicht nicht in die ganzen Überlegungen, die man sich da auch noch machen kann, warum und wieso und nicht. Und ist es jetzt angebracht, einem Obdachlosen was zu geben oder versäuft er das nicht alles und all so Sachen. Weicht nicht gleich in das aus, sondern überlegt, was steht offensichtlich sozusagen vor eurer eigenen Tür. Also Glauben heißt, Gottes offensichtlichen Willen Taten folgen zu lassen. Und in der Schrift ist viel an Gottes offensichtlichen Willen formuliert. Ja, natürlich gibt's dort auch komplexe und schwierige Themen, aber vieles ist ganz klar formuliert. 10 Gebote sind klar formuliert. Doppelgebot der Liebe ist klar formuliert. Die Bergpredigt ist klar formuliert. Viele Zusagen oder Aufforderungen an Jesus von uns, sagen wir mal Missionsbefehl, ist klar formuliert. Und ich muss nicht erst in die Komplizierung ausweichen, sondern ich kann gleich überlegen, was bedeutet das für mich. Okay. Na. So, das zweite Beispiel, was er nimmt, ist Abraham. So, da sagt er, ist Abraham von Gott nicht letztendlich aufgrund seiner Taten gerecht erklärt worden, als er Isaak auf den Opferaltar legte? Du siehst an diesem Beispiel, dass sein Gottvertrauen mit seinen Taten zusammengewirkt hat und dass der Glaube erst durch die Taten ganz zum Ziel kommt. Natürlich gibt's rings um Jakobus eine Riesendiskussion mit Hunderten von Büchern. Ja, und ist das nicht alles ein Widerspruch zu Paulus, der klar der Rechtfertigung, Gnade von Gott angenommen sei, nur aus Glaube, sozusagen noch ganz ohne Taten beschreibt. So, die haben die Theologen nicht gelöst und die haben die Hunderte von Büchern dazu nicht gelöst. Aber ich fand, dass das, was er hier sozusagen in dem zweiten Teil schreibt, dass sein Gottvertrauen mit seinen Taten zusammengewirkt hat, und dass der Glaube erst durch die Taten ans Ziel kommt. Das fand ich eine nachdenkenswerte Formulierung. Und wenn man sich diese Opfergeschichte anschaut, dann ist es so, da ist es eben nicht so offensichtlich als erstes, was das Ganze soll. Ja, also wer würde so einen Auftrag wollen, seinen Sohn zu nehmen mit der Perspektive und Option, ihn zu opfern? Kein Mensch will sowas. Also da passiert etwas, da ist erstmal nicht offensichtlich, was denkt sich denn Gott dabei? Ja, und trotzdem ist es so, dass Abraham beginnt, die Schritte zu gehen. Ja, und er geht auf diesen Weg und er kann bis zum Schluss eigentlich nicht absehen, was wird daraus werden. Und auch die Ausleger, die darüber geschrieben haben, wissen letztendlich nicht hundertprozentig, was da genau passiert ist. Das heißt, dass ein Engel Gottes kommt, ja, und dass sich dann zeigt, Gott hat sich ein anderes Opfer, diesen Bock, der sich da im Gestrüpp verfangen hatte, als Lösung ausersehen. Hier ist es so, da bedeutet Glauben, wir nehmen was wahr von Gott, wir hören etwas von Gott. Und es ist vielleicht noch diffus und wir können noch nicht alles verstehen, aber es deutet eine Richtung oder einen Weg an. So, und wir beginnen diesen Weg sozusagen zu gehen, obwohl Dinge dabei noch nicht offensichtlich sind. Und ich noch nicht weiß, wie Dinge rauskommen werden. So, wenn ich mal wieder meine Frau hier nehme, So, die Mann hat sich entschlossen, aufgrund eines Impulses von Gott als Älteste zurückzutreten und diesen Dienst nicht mehr zu tun. Aufgrund von Dingen, die Gott ihr erklärt hat, was ihr eigenes Leben angeht und die Überforderung, die sie sich selber seit langem gemacht hat. So, sie hat jetzt diesen Weg beschritten, aber sie weiß noch nicht, was wird das Ende dessen sein. Ja? Es ist nicht so, dass sie jetzt schon sieht, das ist die Gestalt des Nächsten, was Gott für mich vorbereitet hat, sondern sie ist jetzt hier, sie ist nach wie vor da und fröhlich und ermuntert die Leute. Aber sie hat diesen ersten Schritt getan, ohne zu wissen, was ist denn das Offensichtliche, was Gott am Ende tun soll oder tun möchte. So. Prediger wissen ja, von Predigten bleibt nicht sehr viel hängen. Wenn sich Leute bei Predigten einen Satz merken, einen Gedanken, dann ist das schon immer mal sehr viel, wenn sie den mit in die Woche nehmen. So, da ich das weiß, meine persönliche Schwachheit in diesem Bereich kenne, habe ich euch diese Folie hier als kleines Kärtchen gemacht. Da könnt ihr sozusagen das nochmal in eure Woche mit reinnehmen. Also, von Jakobus nur einen dieser krassen Sätze, könnt ihr dann natürlich Jakobus zweimal ab Vers 14 den ganzen Abschnitt lesen. Ein Gottesglaube, der sich nicht in Taten ausdrückt, ist in sich selbst tot. Aus. So, ich habe es jetzt mal nicht abgemeldet, ich habe es nicht gleich soft gespült und gleich eine Erklärung dazu, sondern haltet es mal so aus, ich will es auch aushalten, dass Gott auch Dinge in seinem Wort drin hat, die sind erstmal brutal. Und sie sind nicht schön grau und sie fühlen sich nicht geschmeidig an und man kriegt sie nicht gleich los, sondern er sagt, so ist es. So, die zweite Anregung findet ihr hier auch. Das ist diese kleine Skala, exemplarisch, die ihr mal auf alle möglichen Bereiche eures Glaubens anwenden könnt. Da könnt ihr euren Lieblingsvers, euren Taufvers oder falls jemand von der Konfirmation mal herkommt, euren Konfirmationsvers oder euren Ehevers oder wem die Bergpredigt wichtig ist oder Gebet und Vollmacht. Einfach mal eure Themen einsetzen und könnt sehen, was davon lebt ihr wirklich. So, und dann nochmal die Zuspitzung auf diese beiden, kann man sagen, im Schwerpunkt etwas unterschiedlichen Auswirkungen von Glauben. Das eine, Glauben heißt, Gottes offensichtlichen Willen Taten folgen zu lassen, wo es offensichtlich ist, was Gott sagt, was er will. Und das zweite, wo es nicht so offensichtlich ist, aber sich eine Richtung andeutet, Glauben heißt, Schritte mit Gott im Vertrauen auf ihn zu gehen. So, und damit Amen. Und der Herr segne euch. Damit, es wird hier hinten am Ausgang ausliegen und vielleicht auch draußen nochmal ein zweites. Wer will, nimmt sich eins mit, steckt es in den Geldbeutel, in die Handyhülle oder wo auch immer oder fotografiert es ab und hat es dann digital vor Augen. Und der Herr entfaltet es, was es für euch bedeutet, Werke zu haben, die aus eurem Glauben kommen. Amen.